Das Thema der heutigen Predigt ist Gottes kraftvolle Gegenwart. Und ich möchte mir mit euch gemeinsam drei Bibeltexte anschauen, die genau zu diesem Thema passen. Und der erste steht im 1. Könige, Kapitel 19, die Verse 11 bis 13. Und den möchte ich kurz vorlesen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Und als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Ich möchte kurz die Vorgeschichte zu diesem Bibeltext etwas erzählen und erklären. Vor diesem Ereignis, ihr habt gemerkt, es geht um Elia, hat Elia die machtvollste Begebenheit in seinem Leben. Kurz vor dieser Geschichte. Ja? Denn Elia tritt ganz alleine gegen 850 Propheten an von anderen Göttern. Und zwar 450 Baalspropheten und 400 Aschera-Propheten. Kurz zur Erklärung, die waren deswegen in Israel, weil ein gewisser Herr Ahab König war und eine Frau hatte aus dem Nachbarland, die Isebel heißt, und die war Anhängerin dieser Götter. Und der Ahab war ein sehr schwacher König. Das heißt, wenn seine Frau was wollte, dann hat er das auch durchgesetzt, egal was der Ahab sagt oder nicht. Und die hat diese 850 Propheten ins Land geholt, um eben den Aschera- und Baalkult dort zu verbreiten. Aschera- und Baalkult heißt, es ist ein Götter-Ehepaar, die zuständig sind für die Fruchtbarkeit. Das heißt, wenn die gemeinsam kopulieren, dann beginnt es zu regnen und dann wächst alles in diesem Land und dann wachsen die Tiere und so weiter und so weiter. Also das war der Hintergrund dieser Religion. Elia hat sozusagen dann im Namen Gottes eine Dürre ausgerufen, hat also genau gesagt: Wenn ihr der Meinung seid, dass die dafür zuständig sind, dann sage ich euch, dass Gott dafür zuständig sind, und hat eine Dürre ausgerufen, die ziemlich lang gedauert hat. Ja? Und dann ist sozusagen Elia gerufen worden, eben zu dieser Konfrontation. Das heißt, so, jetzt schauen wir mal, wer ist wirklich Gott, wer hat wirklich das Sagen im Land Israel? Ist es Gott oder ist es Baal und Aschera? Und so ist er angetreten am Berg Karmel zu einem Götterkampf, kann man sagen. Ja? Die Situation ist so: Jeder dieser beiden Parteien baut einen Altar, schlachtet einen Stier, legt den auf den Altar und dann wird der jeweilige Gott oder Götter angerufen, um sozusagen diesen Altar zu entzünden, und zwar im Beisein des ganzen Volkes Israel, damit man den auf die Finger schauen kann. Denn es dürfte sozusagen ein Privileg oder so ein Dings dieser Priester gewesen sein, dass auf einmal auf wundersame Weise das von alleine zu brennen beginnt, ohne dass ein Mensch angeblich seine Finger im Spiel hat. Ja, und da machen wir jetzt sozusagen das vor Zeugen, damit keiner schummeln kann. Eine Seite 850 Baals Aschera-Priester, ein Jahwe-Priester. Und die Mehrheit hat den Vortritt, die haben sozusagen als erster Zeit, sich ihre Sachen herzurichten und das Ganze zu machen. Die sind den ganzen Vormittag damit beschäftigt, ihren Gott anzubeten, anzurufen, dass er Feuer schickt. Die machen das, indem sie tanzen, singen und sich mit Messern sozusagen die Körper ritzen, damit Blutstropfen fließen, und sie tanzen sich in Traus. Die sind wirklich den ganzen Vormittag bis zum Mittag beschäftigt. Das Problem ist, es tut sich nichts. Dann ist der Elia dran. Er lässt den Opferaltar noch ordentlich mit Wasser durchweichen. Das heißt, dreimal oder viermal 35 Liter, das sind über 120 Liter, die da drüber geschüttet werden, über das Ganze. Also das ist so nass, dass da nichts passieren kann eigentlich, dass es nicht brennen kann, wenn man es genau nimmt. Ja? Dann stellt er sich hin, betet gut, sagt Gott, bitte lass Feuer vom Himmel fallen, damit das zu brennen beginnt. Und in dem Augenblick fährt Feuer vom Himmel, verbrennt den Stier, den Altar und das Wasser. Also da ist nur mehr ein Loch dort, da ist sonst nichts mehr da von dem, was dort hingegeben worden ist. Ja? Und dann hat der Elia noch eine Beschäftigung. Er tötet nämlich eigenhändig 450 dieser Baalspropheten. Also alle Baalspropheten tötet er eigenhändig, steht in der Bibel. Also der war schwer beschäftigt, wird nachher einen ordentlichen Muskelkater gehabt haben. Was er dann noch macht nach der Geschichte, er sagt dann, es kommt ein Regen und der Ahab soll bitte so schnell wie möglich nach Hause fahren, dass er nicht nass wird. Ahab hat einen Streitwagen. Streitwagen heißt zweirädiger Wagen mit zwei Pferden, der ist besonders flott. Und der Elia läuft sozusagen in der Kraft Gottes vor dem Wagen her und der Ahab fährt hinten nach. Ja? Dann kommt der König nach Hause, erzählt das seiner Frau, der Isebel, was da passiert ist. Ihre 850 Priester, davon sind mindestens 450 tot, vom Rest wissen wir nichts. Und dann lässt die liebe Isebel dem Elia ausrichten, wegen dem, was er da getan hat, wird sie ihn umbringen lassen. Und Elia bekommt Angst und flüchtet in die Wildnis. Also er ist völlig am Ende, er ist völlig verängstigt, versteckt sich. Und auf das hinauf schickt Gott ihm zweimal einen Engel, der ihm sozusagen was zu essen und zu trinken bringt, lässt ihn schlafen. Und dann kriegt der Elia den Auftrag, diese Höhle aufzusuchen. Weil Gott sagt, ich besuche dich. Ich schaue bei dir vorbei. Und Gott begegnet dem Elia in dieser Situation in einer nie gekannten Nähe. Und das für mich Bemerkenswerte an diesem Ereignis ist, dass Gott nicht in den zerstörerischen Naturgewalten kommt, sondern es steht dort wörtlich, in einem fast nicht wahrzunehmenden Hauch. Also richtig ein, also ganz was Leises, ganz was Kraftloses eigentlich. Ja? Gott ist nicht im Feuer, nicht im Erdbeben, nicht in dem Wind, der Felsen zersprengen kann, sondern in diesem fast nicht wahrzunehmenden Hauch. In dem ist Gottes kraftvolle Gegenwart. Warum? In dem Hauch. Weil Gott jemand ist, der ganz sanft und liebevoll kommt und still kommt. Er kommt nicht zerstörerisch, überwältigend und laut. Nein, Gott will überwältigen mit Liebe und Sanftmut. Ich glaube, Gott will uns damit sagen, zerstören, überwältigen, die Erde erzittern und verbrennen lassen, sie zu trümmern. Ja, das kann ich. Aber das ist nicht mein wirkliches Ich. Mein wirkliches Ich ist Liebe. In meiner kraftvollen Gegenwart wird geliebt, vergeben, geheilt und gestärkt. Das Interessante ist auch, durch das Feuer vom Himmel ist kein einziger Prophet zu Gott gerufen worden, sondern das hat Tod gebracht. Ja, also wenn Gott Machttaten tut, wenn Gott ein Meer teilt, wenn Gott einen Blitz vom Himmel schickt, dann ist das nichts, das Menschen zu Gott bringt. Das ist etwas, das vernichtet. Darf ich eine zweite Bibelstelle? Und da möchte ich gern etwas aus einem Film, aus einem Kinderfilm zeigen, das für mich sehr beeindruckend ist und das sehr gut rüberbringt, was ich erklären möchte.
Kann ich bitte. Was möchtest du von mir? Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und höre sein Weg an. Also bin ich abgekommen, um es aus der Sklaverei zu befreien und in ein gutes Land zu führen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Deswegen werde ich dich zum Pharao entsenden.
Ich will nicht, dass ich diese Menschen führen kann. Sie werden mir nicht glauben, sie werden mir nicht dazu.
Ich werde dir die richtigen Worte sagen.
Lass mein Volk gehen!
Aber ich war ihr Feind. Ich war der Prinz von Ägypten, der Sohn des Mannes, der ihre Kinder töten ließ. Du hast den falschen Boten gewählt. Wie kann ich überhaupt nur zu diesen Menschen sprechen?
Wer schuf des Menschen Mund? Wer schuf den Stummen, den Tauben, den Sehenden, die Blinden? Ist das nicht? Und jetzt geh!
Also ich liebe diesen Film, ich finde den super und das ist im Prinzip die ganz berühmte Berufungsgeschichte von Moses, der brennende Dornbusch. Und auch hier begegnet Mose, ein Mensch, der kraftvollen Gegenwart Gottes. Es ist ein einfacher Dornbusch, der brennt, aber nicht verbrennt. Manchmal fragt man sich, hätte Gott nicht was Beeindruckenderes, was Machtvolleres nehmen können? Sicher, ganz sicher hätte er sogar was machen können, was Machtvolleres. Aber wäre das für Mose anziehend gewesen? Etwas, das machtvoll, das gefährlich ist? Wäre dort hingegangen? Kann sein, dass er dann nicht hingegangen wäre, dass er weggeblieben wäre. Etwas oder jemand, das mächtig ist, das aber nicht liebevoll ist, macht Angst. Ja? Nur Liebe und Sanftmut erwecken Vertrauen und Liebe. Gott will, dass wir Menschen ihm aus Liebe und Vertrauen folgen, nicht aus Angst. Aus Angst entsteht nichts Großes. Aus Angst entsteht Schreckliches. Die liebevolle Gegenwart Gottes verändert diese Welt zum Positiven, im Großen wie im Kleinen. Und nur weil Mose im Vertrauen zu Gott seinen Auftrag wahrgenommen hat, den Auftrag angenommen hat, deswegen hat sich die Welt verändert. Erst durch die Schritte, die Mose aus diesem Vertrauen heraus in dieser Welt unternommen hat, hat sein Volk befreit. Und erst durch diese kleinen Schritte, durch dieser Schritt in die vertrauende Hand Gottes, sind größere Wunder möglich geworden. Ja, Gott kommt klein, Gott kommt schwach, Gott kommt sanft. Und das ist eigentlich die kraftvolle Gegenwart Gottes. Das ist nicht, wenn ein Stern explodiert, wenn sozusagen eine Galaxis sozusagen von einem, in ein schwarzes Loch gesaugt werden. Das ist nichts, das uns dazu bringt, Gott zu vertrauen. Das ist etwas, das uns Angst machen kann. Das uns zeigt, wie klein, wie winzig, wie unwichtig wir sind. Aber nicht, wie wichtig wir Gott sind. Es gibt noch eine Geschichte im Matthäus-Evangelium und die möchte ich ebenfalls vorlesen. Matthäus-Evangelium 4, die Verse 1 bis 11, ist etwas länger, trotzdem ganz wichtig. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Jesus aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehle geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das will ich dir geben, wenn du herniederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Die Versuchung Jesu in der Wüste. Ich habe diese Bibelstelle deswegen genommen, erstens, weil Jesus für mich die kraftvolle Gegenwart in Person ist und zweitens, weil hier wichtige Weichenstellungen im Dienst Jesu an und dieser Welt passieren und da wir seine Nachfolger sind, ist das für uns nicht so ganz unwichtig. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum tut Jesus nicht, was ihm der Teufel vorschlägt? Wenn man genau hinschaut, ist das doch sinnvoll, oder? Der Auftrag Jesu ist es, doch die ganze Welt zu Gott zurückzuführen, ihnen Gottes kraftvolle Gegenwart anzubieten, ihnen Gottes kraftvolle Gegenwart nahezubringen, oder? Sein Auftrag. Genau. Wenn Jesus Steine in Brot verwandelt, wenn Jesus die Grundbedürfnisse der Menschen erfüllt, dann haben sie doch den Blick frei für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Ja? Erst dann haben sie Zeit, über ihr Seelenheil nachzudenken. Das Heil des Körpers ist gesichert, um das brauche ich mich nicht kümmern. Und jetzt kann ich mich doch um mein Seelenheil kümmern. Jetzt ist der Weg frei für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Oder warum springt Jesus nicht vor den Augen aller Gläubigen vom höchsten Punkt des Tempels? Er springt runter, schwebt langsam hinunter, vielleicht noch hinterstrahlt vom göttlichen Licht, landet sanft auf dem Tempelplatz und alle sehen sofort, das ist der Sohn Gottes. Das geht nicht anders. Ja? Er hätte keine Gegner gehabt unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, die hätten sofort gemacht, was er sagt. Ja, die jüdische Religion hätte in die richtige Richtung reformiert werden können, es wäre alles easy gewesen. Ja, wenn dort einer kommt mit Wundertaten, direkt daneben war die Burg Antonia, die hätten das mitgesehen, es wäre vorbei gewesen. Ja? Jesus, der König der Welt, kein Problem. Aber das Letzte. Warum kniet Jesus nicht nieder und betet kurz an? Braucht nur knien, ja, hallo, Jesus ist doch eh stärker als der Teufel. Ja? Der kann ihm das sagen, aber kniet einfach hin, er nimmt dem Teufel alles ab, die ganze Welt, hat die Herrlichkeit und Jesus ist der König der Welt. Der Teufel leistet keinen Widerstand, weil der hat sich ja kurz hingekniet und die ganze Welt gehört Jesus. Warum macht Jesus das nicht? Es gibt ein klitzekleines Problem. Wenn Jesus das getan hätte, hätte er die Gegenwart Gottes verloren. Gott hätte sich zurückgezogen aus Jesu Leben. Und er hätte mit den Methoden des Teufels die Welt gewinnen müssen. Und der Teufel ist der Herr der Mächte und Gewalten. Steht so in der Bibel. Die Methode, mit der Jesus die Welt gewinnen hätte müssen, wäre Macht und Gewalt gewesen. Und mit Macht und Gewalt gewinnt man nicht die Herzen der Menschen. Jesus will unser Herz. Er will, dass wir ihn lieb haben. Er will, dass wir ihm vertrauen. Wenn einer mit Macht und Gewalt kommt und sagt, du musst, da habe ich Angst vor dem. Da will ich weg. Ja, Jesus will meine Liebe, nicht meine Unterwerfung, meine angstvolle, zitternde Unterwerfung. Er will mein Vertrauen, er will meine Liebe. Und deswegen geht Jesus den schweren Weg. Der leichte Weg wäre gewesen, ja, mach mal, zack, gehört alles mir. Nein, macht er nicht. Er geht den schweren Weg. Er geht den Weg ans Kreuz. Und wenn das so ist, wenn Gottes kraftvolle Gegenwart Liebe ist, wenn das eher schwach ist, wenn das eher sanft ist, dann habe ich das in meinem Leben vielleicht auch schon erlebt, oder? Gottes kraftvolle Gegenwart, die mich verändert. Ich kann nur 4 Highlights aus meinem Leben zitieren, also ich kann das bestätigen, das ist so. Ja? Eines der Highlights, bei meiner Bekehrung im September 1990 in der Volksmission, kam ein Team von Jugend einer Mission aus Norwegen oder Schweden, das weiß ich nicht mehr ganz genau, und haben so einen Evangelisationsgottesdienst gehalten. Und der Prediger dort, der Pastor, das ist dann auf Deutsch übersetzt worden, der hat mich so angesprochen, da habe ich Gottes Gegenwart in dieser Predigt gespürt. Der hat gesagt, du bist wertvoll, du bist geliebt, Gott will, dass du zu ihm kommst, dass du in seiner Nähe bist. Das hat mich so angesprochen, dass ich das getan habe. Dass ich hingegangen bin und Gott mein Leben übergeben habe. All meine Sünden hingeschmissen habe und gesagt, Herr, ich will bei dir sein. Ich will in deiner Gegenwart sein. Ja? Nicht, weil er irgendwer mit Macht und Kraft oder Klimbim gekommen ist, sondern mit seiner Liebe. Und zwar war das so überwältigend und befreiend für mich, dass ich eine Woche wie auf Wolken geschwebt bin. Nach dem Ereignis. Ich bin nicht so der Tänzer und der Sänger, aber ich bin halb tanzend und singend durch die Welt marschiert. Ja? Nach diesem Erlebnis, weil ich die Liebe Gottes gespürt habe, erlebt habe. Oder was war das nächste Erlebnis, wo ich sage, das war Gottes kraftvolle Gegenwart? Ich habe in meiner stillen Zeit immer wieder Bibelverse vor die Füße gelegt bekommen von Gott, wo drin steht, du sollst mein Priester sein. Und ich habe gesagt, okay, wenn das so ist, Gott, dann möchte ich das tun. Dann möchte ich das, was in meiner Möglichkeit ist, so wie ich das verstehe, möchte ich das tun. Und ich habe 3 Bibelschulen angeschrieben. Eine in der Schweiz, das war St. Krishona. Eine in Deutschland, da weiß ich den Namen nicht mehr. Und eine, das Leonhard-Kaiser-Seminar in Österreich, in Linz. Ja? Und eines hat geantwortet, das Leonhard-Kaiser-Seminar in Linz. Und da habe ich gesagt, okay, Gott, dann nehme ich das als deine Antwort. Ich soll dorthin gehen und bin dorthin gegangen. Habe eine Ausbildung gemacht, ein 3-jähriges theologisches Studium und habe dann 20 Jahre lang als Gemeindemitarbeiter, als Jugendreferent und Religionslehrer gearbeitet. Weil Gott mich angesprochen hat, gesagt, Herr, das ist dein Auftrag. Das sollst du machen in dieser Welt. Ja? Und auch nicht mit irgendeiner machtvollen Tat, sondern durch sein Wort. Liebevoll, sanft. Nicht treten, sondern ganz langsam stupsen. Was noch? Nummer 3. Ich habe ein Bibelwochenende auf Schloss Klaus gemacht. Das ist in Oberösterreich. Nehme ich an, kennt ihr. Und da ging es um die Auslegung der Bibel. Das heißt, wie macht man eine Andacht? Ja? Und wir haben dort den Psalm 23 bearbeitet. Und mir sind dort Lampionketten von Erleuchtungen aufgegangen. Ja? Dort habe ich Gottes kraftvolle Gegenwart erlebt und habe die Gabe der Schriftauslegung von Gott geschenkt bekommen. Ja? Und auch die Liebe zu seinem Wort, zum Wort Gottes. Ich liebe es, im Wort Gottes zu graben, mich da hinein zu vertiefen, versuchen herauszufinden, was heißt das für mich, was heißt das für die Menschen, die mir sozusagen im Predigtdienst anvertraut sind. Was heißt das? Und das habe ich eben bei diesem Wochenende geschenkt bekommen. Und das war auch nichts, wo Felsen zertrümmert werden, sondern ganz normales Bibelwochenende. Oder während eben des Studiums, da gibt es einen Teil, ein halbes Jahr, das auf Schloss Klaus stattfindet, ein halbes Jahr Praktikum in einer Gemeinde und 2 Jahre intensives theologisches Studium in Linz war das. Und wie ich in diesem Teil in Schloss Klaus war, das war, was ich weiß, zu Weihnachten, da sind alle anderen oder viele schon nach Hause gefahren und ich war noch dort, ich weiß nicht mehr warum. Keine Ahnung. Und da ist der Leiter unserer Bibelschule zu mir gekommen und hat gefragt, du Andreas, die Christine, das war eine ehemalige Absolventin der Bibelschule, die hat ein Problem. Die arbeitet in einer Pension in der Nähe im Nachbarort von Schloss Klaus und die hat 5 Zeugen Jehovas. Und die verwickeln die dauernd in irgendein Gespräch, im Glaubensgespräche und die weiß nicht mehr ein noch aus. Hast du Zeit, kannst du dir helfen? Ich sage, ja, okay. Wenn ich das machen soll, dann gehe ich dorthin. Und wie ich dorthin gehe und werde so zum Abendessen, komme ich dazu. Da sitzen dann eben ein Vater, Mutter, 3 Kinder. 3 Kinder heißt 19, 18 und 17 Jahre alt. Also die dürften gleich nacheinander kommen sein. Und dort bin ich dann sozusagen ausgefratschelt worden. An was glaubst du? Aber das in der Bibel, das steht doch in der Bibel so oder so und so. Also so richtiges Gespräch. Ja? Und ich habe dort erleben dürfen, wie Gott durch mich spricht. Ja? Mir sind auf einmal Bibelstellen eingefallen, die ich vorher gar nicht gewusst habe, dass ich sie weiß. Wie gesagt, wir haben viel, viel gelernt auf Schloss Klaus, aber da taucht auf einmal das auf, aha, und Gott hat mich dann Zusammenhänge erkennen lassen und ich habe dort eben in fast 4-stündigen Gespräch denen Paroli bieten können und habe Dinge, die verbogen waren, wieder gerade biegen dürfen und so weiter und so weiter. Und Gott hat mir da ja durch seine kraftvolle Gegenwart Sieg geschenkt. Ja, ich habe dann geschlafen nachher dort, also ich war fix und foxy. Ich bin dort auf die Knie gefallen, habe Gott gepriesen und gelobt und gedankt und bin weggekippt. Ja? Also das sind Dinge, wo ich Gottes kraftvolle Gegenwart erlebt habe. Und es waren keine Wunder, ich habe keine Meere geteilt, ich habe keine Berge versetzt. Trotzdem waren das Dinge, die mich versetzt haben. Ich habe mich gefragt, wozu dient jetzt diese kraftvolle Gegenwart Gottes? Was ist kraftvolle Gegenwart Gottes? Wann erlebe ich kraftvolle Gegenwart Gottes? Und in all den Bibelstellen und auch in meinem Leben, wenn ich das zusammenschaue, dann kann ich sagen, die kraftvolle Gegenwart Gottes dient dazu, Menschen zu seinen Kindern zu machen. Sie hilft Menschen, sich vertrauend und liebevoll in Gottes Hände zu begeben. Sie vergibt, sie heilt, sie stärkt, sie macht bereit zum Dienst im und am Reich Gottes. Ich als Christ erlebe kraftvolle Gegenwart Gottes, wenn ich in seinem Auftrag unterwegs bin. Wenn ich zu Hause auf der Couch sitze, Chips esse, dann wird mich nicht die kraftvolle Gegenwart überfallen. Ja, sondern in dem Augenblick, wo ich in seinem Namen unterwegs bin. Ja, und die Gegenwart Gottes in meinem Herzen ist da die Grundvoraussetzung. Wenn Gott nicht in mir ist, dann kann ich das auch nicht weitergeben. Und dann werde ich auch Gottes kraftvolle Gegenwart nicht erleben. Ganz logisch. Also wenn ich Gottes kraftvolle Gegenwart erleben will, dann muss ich mich seiner Gegenwart aussetzen und mich von ihm zum Heil für diese Welt, für andere Menschen einsetzen lassen. Dann erlebe ich Gottes kraftvolle Gegenwart. Und wie die Margit letzten Samstag gepredigt hat, kostet mich das etwas. Das ist nicht umsonst. Ja? Denn das heißt, nicht mehr ich bestimme über mein Leben, sondern Gott sagt, wo es lang geht. Er ist Herr über meine Zeit und er sagt, was jetzt wichtiger ist. Er sagt, wozu ich Geld und Fähigkeiten einsetzen soll. Das sagt er, nicht mehr ich. Er geht dann möglicherweise, es geht dann nicht mehr um meine Bequemlichkeit, sondern möglicherweise um das Wohl und das Heil des anderen Menschen. Und es wird Widerstände vom Feind geben. Denn der will alles, nur nicht, dass Menschen zu Gott kommen. Das Leben wird schwieriger werden. Aber das Schöne ist, ich darf das erleben, was ich sonst nur in der Bibel lese. Oder aus dem Leben anderer Christen höre von Ferne oder in Büchern. Ja? Aber das darf ich erleben. Gott ist mit mir. Gott kämpft an meiner Seite. Und ich darf Wunder tun. Und wie groß oder wie klein die sein können, das ist Gottes Sache. Ich darf Gott also ganz nahe sein. Ich darf in seiner Liebe geborgen und beschützt sein. Und ich darf ein Leben in Fülle leben. Und das ist meine und deine Entscheidung. Amen.